Wie viele Kennzahlensysteme liefern wirklich belastbare Entscheidungsgrundlagen? Und wie häufig zeichnen sie nur ein trügerisches Bild vom Status der Organisation? In dieser Solo-Episode geht es um operative Kennzahlen, also um die Zahlen, mit denen du jeden Tag in deinem Werk arbeitest. Ich zeige dir, warum schon eine vermeintlich einfache Kennzahl ohne klare Definition zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, warum ein Blick auf den Mittelwert allein oft in die Irre führt und warum bei kombinierten und aggregierten Kennzahlen besondere Vorsicht angebracht ist. Außerdem bekommst du 12 konkrete Empfehlungen, um dein eigenes Kennzahlensystem zu überprüfen und gezielt zu verbessern. Höre rein und nimm dir direkt im Anschluss eine deiner eigenen Kennzahlen vor, um sie mit den Fragen aus dieser Episode zu überprüfen.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Heute mache ich mal eine Ausnahme von der Regel. Ich nehme eine Solo-Episode auf. Einfach mal, weil ich glaube, dass sich dieses Thema dazu gut eignet. Es geht um operative Kennzahlen. Also nicht um Kennzahlen strategischer Projekte, sondern um die Zahlen, mit denen ihr jeden Tag in eurem Werk oder eurem Verantwortungsbereich arbeitet. Also zum Beispiel der Liefertreue, Mehrkosten, Personalkennzahlen und ähnliche Größen. Ich gehe deshalb nicht auf Kennzahlen für strategische Veränderungsprojekte hier ein, weil diese viel zu individuell sind. Ob ich ein Werk aufbaue, ob ich eine Lean-Transformation durchziehe oder eine Nachhaltigkeitsinitiative leiste, die Kennzahlen, an denen ich solche Projekte messe, sind sehr spezifisch. Natürlich sind auch die genutzten operativen Kennzahlensysteme individuell, weil sie eben von den aktuellen Herausforderungen der Marktsituation, der Prozessqualität und so weiter abhängig sind. Aber dennoch kann man hier mehr Standards ableiten und für den Einsatz eben auch so einige Handlungsempfehlungen geben. Und das will ich hier tun. Um eins vorwegzunehmen, prinzipiell sind natürlich möglichst Frühindikatoren, sogenannte Lead Measures, anzustreben und nicht Ergebniskennzahlen, weil man sonst praktisch nur in den Rückspiegel schaut. Ich setze gerne Frühindikatoren bei Kennzahlen für strategische Projekte ein. Da aber die Mehrheit der Unternehmen mit Ergebniskennzahlen arbeitet, die deswegen geläufiger sind und auch eher verfügbare Standards entsprechen, gehe ich heute nur darauf ein. Mein Ziel heute ist nicht detailliert, jetzt auf alle möglichen Kennzahlen einzugehen. Das kann man leicht im Internet recherchieren. Ich möchte euch aber einige Empfehlungen geben, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euer Kennzahlensystem aufbaut oder eben überarbeitet. Fokus setze ich heute auf die operative Führung eines Werkes oder eines Produktionsnetzwerks. Weniger auf die Kennzahlen eines Shopfloor-Managements, obwohl viele meiner Ratschläge auch dazu passen. Soweit die Vorrede. Und beginnen möchte ich gleich mit einem wesentlichen Punkt. Erstens, die Definition der Kennzahlen klar regeln und Standardisierung, beispielsweise über die Werke hinweg, sicherstellen. Und wer denkt, das ist doch simpel, dem möchte ich mal anhand des Beispiels der Liefertreue das verdeutlichen. Die Liefertreue misst man ja, indem man den tatsächlichen Auftragserfüllungstermin im Verhältnis zum zugesagten oder bestätigten Auftragserfüllungstermin setzt. Das klingt soweit erst einmal einfach. Wenn man das aber ohne weitere Hinweise auswerten lässt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann ein wildes Durcheinander zwischen den Werken erhält oder einfach auch nur den Bären aufgebunden bekommt. Und das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel muss erst einmal klar sein, ob ich eben den Kundenwunschtermin oder wirklich einen bestätigten Termin heranziehe und entsprechend eine Wunschtermintreue oder eine Liefertreue messen möchte. Dann sind die Meilensteine, die gemessen werden, noch relevant. Eigentlich ist der Meilenstein Material vor Ort für den Erfüllungstermin der richtige. Meistens wird aber die Bereitstellung zum Versand genutzt, weil nämlich der Vor-Ort-Termin schwer zu bekommen ist. Das kann natürlich zu Diskrepanzen führen, wenn der bestätigte Termin auf einem anderen Meilenstein basiert. Dann die Toleranzbreite. Wird stundengenau, tagesgenau oder wochengenau gemessen? Das ist ja auch relevant. Dann was gilt als pünktlich? Auch zu früh geliefert oder nur eben innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters? Viele Unternehmen feiern auch früher Lieferungen als pünktlich, Aus Kundensicht kann aber eine frühere Lieferung ebenfalls störend sein, weil zum Beispiel eben das Lager und Personal nicht bereitstellen, das Montagefenster noch nicht eingeplant ist, ja, oder er Bestände bekommt, die er wahrscheinlich eben jetzt noch nicht braucht. Auftragsbezogen oder positionsbezogen? Eine auftragsbezogene Messung ist in der Regel härter, wenn üblicherweise Aufträge mit mehreren Positionen geliefert werden. Da eben der ganze Auftrag nur dann pünktlich ist, wenn alle Positionen auch pünktlich sind. Und wenn das geregelt ist, dann gibt es auch gleich eine Antwort, wie man mit Teillieferungen umgeht. In der auftragsbezogenen Messung ist die Teillieferung grundsätzlich nicht liefertreu. Wenn man dagegen positionsbezogen misst, kann eine Teillieferung liefertreu sein, weil jede Position einzeln bewertet wird. Dann ist noch relevant, ob wirklich der erste bestätigte Termin herangezogen wird oder der letzte bestätigte Termin. Wenn ich den letzten bestätigten Termin auswerte, dann kann praktisch beliebig der Auftrag verschoben werden, ohne dass es jemand merkt. Dann sollte auch geklärt werden, ob kundenverursachte Verschiebungen ausgeschlossen werden. Kategorien können manchmal auch ganz weggelassen werden, also ganze Kundengruppen meine ich damit, werden dann möglicherweise ausgeklammert mit einer Argumentation, weil die Anforderungen zu hoch sind und die Erfüllung als unrealistisch erachtet wird. Wenn die dann fehlen, dann ist natürlich so eine Kennzahl auch nicht voll aussagekräftig. Also man sieht schon, es gilt einiges zu definieren, dass man eine saubere Messung bekommt. Dann zweitens. Wenn ich nicht selbst die Kennzahl definiere, sondern sie zugeliefert bekomme, dann ist es wichtig, die Inhalte zu klären bzw. die Anforderung unmissverständlich zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn man die Mitarbeiterzahl aus der Personalabteilung bekommt, dann muss geklärt sein, handelt es sich um FTEs, also Fulltime Equivalents, oder eben der Anzahl von Personen. Also wirkt eine Teilzeitkraft eben nur anteilig in dieser Zahl oder im gleichen Maße wie eine Vollzeitkraft. Sind auch befristete Verträge drin? Leiharbeitnehmer. Ja, gerade weltweit gibt es sehr unterschiedliche Vertragsformen, also sind da auch Foreign Workers zum Beispiel dabei. Langzeitkranke, sind die enthalten? Werden wirklich alle gewünschten Kostenstellen, Prozesse, Abteilungen ausgewertet? Das sollte wirklich mindestens klar sein, damit man mit der Zahl arbeiten kann. Drittens, Verantwortlichen für die Kennzahl bestimmen. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber aus meiner Erfahrung weise ich trotzdem nochmal darauf hin, dass man wirklich pro Kennzahl einen Verantwortlichen definieren sollte. Viertens, Vorsicht bei Durchschnittswerten. Um das zu erklären, nehme ich mal die Durchlaufzeit als Kennzahl. Wenn mir in der Berichterstattung eine mittlere Durchlaufzeit im Monat von 3 Tagen genannt wird und das auch dem Ziel möglicherweise entspricht, dann ist es ja eigentlich okay. Wenn ich dann aber in die Details schaue und in Wirklichkeit bei 22 Arbeitstagen des letzten Monats in der Regel eine Durchlaufzeit von sogar 2 Tagen hatte, dann kommen diese 3 Tage eben nur deswegen zustande, weil ich auch 3 Tage in diesem Monat hatte mit 10 Tagen Durchlaufzeit. Diese miserablen Tage fallen im Durchschnitt nicht auf. Und das ist kritisch und klar, egal bei welcher Kennzahl, aber insbesondere bei Qualitätskennzahlen ist es natürlich besonders risky. In solchen Fällen sollte man eben nicht ganze, also wenn man kann sich natürlich die ganzen Zahlenreihen darstellen, aber ich würde in jedem Fall einen Blick auf die Verteilung, die Spannweite, den Median oder zumindest auf Minimum und Maximum statt eben nur auf den Mittelwert richten. Fünftens, lieber absolute als relative Kennzahlen verwenden. Wenn ich eine relative Kennzahl nutze, bei der ich ohnehin immer wieder nachfragen muss, ob die Abweichung jetzt aus dem Zähler oder dem Nenner resultiert, dann kann ich auch gleich die absoluten Zahlen nehmen. Oder ich sollte diese halt gleich mitliefern. Ein Beispiel ist die Ausschussquote, ja, also die Anzahl der Ausschussteile durch die produzierte Gesamtmenge. Hier muss ich also jedes Mal prüfen, ob die Quote sich durch eine veränderte Fehleranzahl oder eine andere Produktionsmenge ergeben hat. Ein wenig anders ist es, um nochmal die Liefertreue zu nennen, da ist eine Klärung in der Regel nicht erforderlich, die Abweichung eben üblicherweise durch den Erfüllungstermin positiv oder negativ beeinflusst wird, da der erste bestätigte Termin üblicherweise von einer anderen Organisation einmal festgelegt wird und dann eben nicht mehr beeinflussbar ist. Sechstens, kombinierte relative Kennzahlen nur mit Sinn und Verstand nutzen. Hierzu zählt zum Beispiel die OTIF, also die On Time in Full, also wie viele Lieferungen pünktlich und vollständig ausgeführt wurden. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele Lieferungen pünktlich waren, und sie sagt auch nicht aus, wie viele Lieferungen vollständig waren, sondern ausschließlich, ob ihm beide Kriterien erfüllt wurden. Also wenn man spezifisch das Problem hat, dass regelmäßig es an der Pünktlichkeit und an der Vollständigkeit mangelt, dann kann man eine solche Kennzahl natürlich verwenden. Insbesondere, weil die Aussage eben nicht durch Multiplikation beider Faktoren verwässert wird. Ansonsten würde ich aber die Liefertreue und die Vollständigkeit einfach separat messen und auch auswerten. Siebtens, aggregierte Kennzahlen verdichten Informationen ohne Mehrwert. Wenn eine relative Kennzahl die Ursachensuche eben schon vernebelt, dann ist eine aggregierte Kennzahl die komplette Dunkelheit. Wahrscheinlich trete ich jetzt den Fans der OIE auf die Füße. Aber ich möchte das mal als mein Lieblingsbeispiel dafür nennen. Die OEE, die Overall Equipment Effectiveness, wird ermittelt aus der Verfügbarkeit und dem Leistungsgrad und der Qualitätsrate. Das sind alles relative Kennzahlen und die dann eben auch noch miteinander multipliziert werden. Eine solche Kennzahl gibt einen großen Interpretationsspielraum und Raum für lange Diskussionen. Was habe ich beispielsweise davon, wenn die OEE steigt und das nur dadurch erzielt wurde, indem ein hoher Leistungsgrad erreicht wurde, weil Produkte produziert wurden, die vom Keimkunden benötigt werden? Ich habe also den Leistungsgrad gesteigert, indem ich die tatsächliche Ausbringung, die gegen die theoretische Maximalleistung während der Laufzeit gemessen wird, künstlich gesteigert habe, ohne dass echter Kundenbedarf wirklich vorlag. Das finde ich kritisch. Bei einer kombinierten Kennzahl wie der OTIF weiß ich wenigstens, dass beide Kriterien erfüllt sein müssen. Bei der OEE verschwindet durch die Multiplikation jede Information darüber, welcher der drei Faktoren sich wie verändert hat. Daher sollte man erst recht auf aggregierte Kennzahlen verzichten. Achtens, die richtige Auswahl und das richtige Maß an Kennzahlen finden. Kennzahlen sollten nicht einfach von oben nur verordnet werden, aber sie dürfen auch nicht vollständig jedem Team selbst überlassen bleiben. Ein gutes Kennzahlensystem braucht beides. Von oben braucht es wenige verbindliche Kennzahlen, damit eben eine Zielerreichung, eine Vergleichbarkeit und eine gemeinsame Steuerung möglich bleiben. Wenn jedes Werk Liefertreue, Qualität, Kosten oder Bestand anders misst, entsteht eben keine Transparenz, sondern nur ein großer Interpretationsspielraum. Gleichzeitig muss das Team vor Ort aber auch die Möglichkeit haben, eigene Kennzahlen einzubringen, denn die Menschen im Prozess wissen oft am besten, wo die aktuellen Herausforderungen liegen, welche Störungen sich wiederholen und worauf man in den nächsten Monaten bewusst achten sollte. Wichtig ist grundsätzlich dabei, dass man das Zieldreieck aus Qualität, Kosten und Terminen immer wieder mitgedacht wird, damit nicht eine Kennzahl nur einseitig optimiert wird und dadurch dann an anderen Stellen ein Schaden entsteht. Die Kunst liegt also in der Mischung. Ein stabiler gemeinsamer Rahmen von oben und ergänzende Kennzahlen aus dem Team heraus, die den konkreten Verbesserungsbedarf sichtbar machen. Ebenso wichtig ist, sich auf die wirklich notwendige Anzahl zu beschränken. Also nicht wie in vielen US-Unternehmen, wo es üblich ist, eine kaum noch überschaubare Menge an Kennzahlen parallel zu verfolgen. Und man sollte auch kein starres System etablieren. Wenn sich also die Rahmenbedingungen ändern, müssen auch die Kennzahlen sich ändern dürfen. Was heute wichtig ist, kann in einem halben Jahr schon durch eine andere Kennzahl ersetzt werden müssen. Neuntens, Verständnis fördern der Inhalte von Kennzahlen und wie sie beeinflusst werden. Da spreche ich von der Schulung der Führungskräfte und der Experten, insbesondere eben in kaufmännischen Kennzahlen, weil das in der Ausbildung häufig nicht abgedeckt wurde oder meist auch schon viel zu lange her ist. Also was sind beispielsweise Primärkosten, also die Kosten vor Umlagen, die eben einfacher beeinflussbar sind, und was sind dementsprechend dann Sekundärkosten? Was ist der Unterschied zwischen Investitionen und Kosten? Was sind fixe Kosten, was sind variable Kosten? Und was ist eine Kostenstellen, eine Kostenarten und eine Kostenträgerrechnung? Oder was sind die Inhalte von Personalaufwendungen, von Sach- und Dienstleistungskosten und Kapitalkosten? Vielleicht auch, was sind zeitliche Abgrenzungen oder Rückstellungen für die periodengerechte Zuordnung? Und in globalen Netzwerken will ich auch darüber reden, wie werden Kosten durch Wechselkurse beeinflusst. Und das will ich immer an Beispielen festmachen, wie welche Kosten durch was für ein Handeln beeinflusst werden können. Zehntens, mit welchem Referenzwert werden die Ist-Werte abgeglichen? Natürlich kann man sich bei manch einer Kennzahl erstmal mit dem Trend auseinandersetzen. In der Regel wird man aber einen Referenzwert verwenden. Also ein Planwert, ein Budget, ein Vorjahr, ein Forecast, ein Ziel oder einfach auch eine Baseline. Denn nur so kann man Abweichungen erkennen und dann darauf auch reagieren. 11. Strukturierung und Detaillierung klären. Also teile ich in Länder, Werke, Prozesse auf, wie sehen die Untergliederungen aus, ja, und auf welchem Level möchte ich wirklich die Zahlen überwachen. Also zeige ich die Bestände in Roh-, Halbfertig- und Fertigerzeugnisse, die Gemeinkosten vom Werk nur in Summe oder auch nach Kostenarten. Ich empfehle keinen zu hohen Detaillierungsgrad. Im Zweifelsfall kann man die Verfeinerung immer wieder später noch zur Klärung im Terrain ziehen. 12. Regelmäßiges Tracking der Kennzahlen in einer sinnvollen Frequenz. Die Frequenz des Meetings muss auch zur Kennzahl passen. Also nicht jede Kennzahl gehört in ein monatliches Meeting. Eine Zahl, die sich täglich verändert und täglich Entscheidungen erfordert, darf eben nicht erst im Monatsreview auftauchen. Wichtig ist, dass jede Kennzahl einen festen Rhythmus bekommt und dass dieser Rhythmus eben auch zur Steuerbarkeit passt. Dementsprechend lege ich dann eben auch die Frequenz der Meetings fest. Ja, und dann präferiere ich, dass immer jeweils von dem Verantwortlichen das auch vorgestellt wird und eben nicht durch eine zentrale Supporteinheit. Jeder sollte seine Zahlen kennen und Abweichungen auch erläutern können. Und es geht auch nicht nur um die reine Durchsprache der Zahlen. Es wird auch immer wieder Unklarheiten geben. In diesem Fall ist es wichtig, dass man festhält, wer klärt das bis wann auf. Ich würde es auch mit einem Abweichungsmanagement ergänzen. Also wer unternimmt bis wann was, um die Kennzahl wieder auf den Kurs zu bringen. Ja, das waren meine 12 Empfehlungen, die du beim Aufbau eines operativen Kennzahlensystems berücksichtigen solltest. Und wie schon eingangs gesagt, das ist natürlich eine sehr individuelle Zusammenstellung. Und dann noch möchte ich einfach mal hier zur Inspiration einen Satz an Kennzahlen nennen. Also einfach nur als Beispiel, was sich aber aus meiner Erfahrung als tragfähig erwiesen hat. So, und dieser Kennzahlensatz beginnt mit produzierten Stückzahlen. Das wäre ein Ausdruck der Leistung in einem Zeitraum. Wenn man eine höhere Variantenvielfalt hat, dann kann man natürlich auch die produktiven Stunden nehmen. Ein Auftragsrückstand, der zeigt nämlich, ob der Kundenbedarf wirklich erfüllt wurde. In einer Montage würde ich tatsächlich auch die Kapazitätsauslastung zeigen, nämlich um zu wissen, wie wirtschaftlich die Ressourcen eingesetzt werden. In der Montage kann die Kapazitätsauslastung deshalb sinnvoll sein, weil freie oder fehlende Kapazität dort häufig direkt im Personaleinsatz, also mit Schicht- und Arbeitszeitmodellen, mit Anpassung der Mannschaftsstärke verbunden ist. Das ist was anderes bei einer Maschinenkapazität, wo ich die Auslastung so nicht zeigen würde. Mitarbeiteranzahl und die Gemeinkosten der Kostenstellen des Verantwortungsbereichs, einfach um zu sehen, ob man auf dem Budgetkurs ist. Investitionen, ob noch Geld für geplante Maßnahmen übrig ist. Qualitätskosten, also Verwürfe oder und oder Mehrkosten vor Ablieferung, um zu sehen, ob eben Qualitätsthemen aus dem Ruder laufen. Materialkostenveränderungen, um die Kostensenkung im Material nachzuweisen. Und natürlich Bestände, damit man noch Flexibilisierungsreserven im Blick hat oder auch erkennt, ob man es irgendwo zu gut gemeint hat. Dann natürlich die Liefertreue, einmal die vom Lieferanten, aber auch die zum Kunden, eben als Performance-Aussage zur Lieferkette und dann eine Qualitätskennzahl wie eine DPM, eine PPM oder ein First Pass Yield, sowohl für die Zulieferung als auch für die Auslieferqualität, um eben noch direkter Fehler und Probleme identifizieren zu können. Ja, und mit einem solchen Satz an Kennzahlen hat man eine solide Transparenz über den Status der Organisation und darauf basierend kann man eben dann das Regeln und das Steuern aufsetzen. So, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Stolperfallen bei operativen Kennzahlen. Kurz zusammengefasst, definiert eure Kennzahlen so eindeutig, dass zwei Werke beim gleichen Begriff auch wirklich dasselbe verstehen. Schaut hinter den Mittelwert, bevor ihr eine Kennzahl für stabil erklärt. Bevorzugt absolute Zahlen, wann immer auch eine relative Kennzahl zwingt, dass man ständig nach Zähler oder Nenner zu fragen hat. Und seid besonders vorsichtig bei kombinierten und aggregierten Kennzahlen wie der OTIF oder der OEE, weil genau dort am meisten Informationen verschwinden. Am besten nehmt ihr euch nach dieser Episode eine eurer Kennzahlen vor und stellt euch die Fragen, die wir heute besprochen haben. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Ist die Kennzahl eindeutig definiert? Ist dem Verantwortlichen klar, wie er diese Kennzahl beeinflussen kann? Gibt es eine konsequente Nachverfolgung von Maßnahmen, wenn es zu einer Zielabweichung kam? So, das war's. Wenn ihr Gedanken, Erfahrungen oder Widerspruch zu dem habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Alle weitere Informationen, wie immer, gibt es auf derwertstrom.de.